herzlich willkommen zur Hörfassung. Es geht weiter mit dem 7. Teil und dem letzten Teil von Franz Kafkas Brief an den Vater. Nun kannst du ja hinsichtlich meiner Heiratsversuche manches mir antworten und hast es auch getan. Du könntest nicht viel Respekt vor meiner Entscheidung haben, wenn ich die Verlobung mit F zweimal aufgelöst und zweimal wieder aufgenommen habe. Wenn ich dich und die Mutter nutzlos zu der Verlobung nach Berlin geschleppt habe und dergleichen, das alles ist wahr. Aber wie kam es dazu? Der Grundgedanke beider Heiratsversuche war ganz korrekt. Einen Hausstand gründen, selbstständig werden. Ein Gedanke, der dir ja sympathisch ist, nur dass es dann in Wirklichkeit so ausfällt, wie das Kinderspiel, wo einer die Hand des anderen hält und sogar presst und dabei ruft: »Ach, geh doch, warum gehst du nicht?« Was sich allerdings in unserem Fall dadurch kompliziert hat, dass du das »Geh doch« seit jeher ehrlich gemeint hast. Da du ebenso seit jeher, ohne es zu wissen, nur Kraft deines Wesens mich gehalten oder richtiger niedergehalten hast. Beide Mädchen waren zwar durch den Zufall, aber außerordentlich gut gewählt. Wieder ein Zeichen deines vollständigen Missverstehens, dass du glauben kannst, ich, der ängstliche, zögernde, verdächtigende, entschließe mich mit einem Ruck für eine Heirat, etwa aus Entzücken über eine Bluse. Beide Ehen wären vielmehr Vernunft-Ehen geworden, soweit damit gesagt ist, dass Tag und Nacht, das erste Mal Jahre, das zweite Mal Monate, alle meine Denkkraft auf den Plan gewendet worden ist. Keines der Mädchen hat mich enttäuscht. Nur ich, sie beide. Mein Urteil über sie ist heute genau das gleiche wie damals, als ich sie heiraten wollte. Es ist auch nicht so, dass ich beim zweiten Heiratsversuch die Erfahrungen des ersten Versuches missachtet hätte, also leichtsinnig gewesen wäre. Die Fälle waren eben ganz verschieden. Gerade die früheren Erfahrungen konnten mir im zweiten Fall, der überhaupt viel aussichtsreicher war, Hoffnung geben. Von Einzelheiten will ich hier gar nicht reden. Warum also habe ich nicht geheiratet? Es gab einzelne Hindernisse wie überall, aber im Nehmen solcher Hindernisse besteht ja das Leben. Das Wesentliche, vom einzelnen Fall leider unabhängige Hindernis war aber, dass ich offenbar geistig unfähig bin, zu heiraten. Das äußert sich darin, dass ich von dem Augenblick an, in dem ich mich entschließe zu heiraten, nicht mehr schlafen kann. Der Kopf glüht bei Tag und Nacht, es ist kein Leben mehr. Ich schwanke verzweifelt herum. Es sind das nicht eigentlich Sorgen, die das verursachen. Zwar laufen auch entsprechend meiner Schwerblütigkeit und Pedanterie unzählige Sorgen mit, aber sie sind nicht das Entscheidende. Sie vollenden zwar wie Würmern die Arbeit am Leichnam, aber entscheidend getroffen bin ich von anderem. Es ist der allgemeine Druck der Angst, der Schwäche, der Selbstmissachtung. Ich will es näher zu erklären versuchen. Hier, beim Heiratsversuch, trifft in meinen Beziehungen zu dir zweierlei scheinbar Entgegengesetztes, so stark wie nirgends sonst zusammen. Die Heirat ist gewiss die Bürgschaft für die schärfste Selbstbefreiung und Unabhängigkeit. Ich hätte eine Familie. Das Höchste, was man meiner Meinung nach erreichen kann, also auch das Höchste, das du erreicht hast. Ich wäre dir ebenbürtig. Alle alte und ewig neue Schande und Tyrannei wäre bloß noch Geschichte. Das wäre allerdings märchenhaft. Aber darin liegt eben schon das Fragwürdige. Es ist zu viel. So viel kann nicht erreicht werden. Es ist so, wie wenn einer gefangen wäre und er hätte nicht nur die Absicht zu fliehen, was vielleicht erreichbar wäre, sondern auch noch die gleichzeitige Absicht, das Gefängnis in ein Lustschloss für sich umzubauen. Wenn er aber flieht, kann er nicht umbauen, und wenn er umbaut, kann er nicht fliehen. Wenn ich in dem besonderen Unglücksverhältnis, mit welchem ich zu dir stehe, selbstständig werden will, muss ich etwas tun, was möglichst gar keine Beziehung zu dir hat. Das Heiraten ist zwar das Größte und gibt die ehrenvollste Selbstständigkeit, aber es ist auch gleichzeitig in engster Beziehung zu dir. Hier hinauskommen zu wollen, hat deshalb etwas von Wahnsinn. und jeder Versuch wird fast damit gestraft. Gerade diese enge Beziehung lockt mich ja teilweise auch zum Heiraten. Ich denke mir diese Ebenbürtigkeit, die dann zwischen uns entstehen würde und die du verstehen könntest wie keine andere. Eben deshalb auch denke ich mir sie so schön, weil ich dann ein freier, dankbarer, schuldloser, aufrechter Sohn sein, den du unbedrückter, untyrannischer, mitfühlender, zufriedener Vater sein könntest. Aber zu dem Zweck müsste eben alles Geschehene ungeschehen gemacht, das heißt, wir selbst ausgestrichen werden. So wie wir aber sind, ist mir das Heiraten dadurch verschlossen, dass es gerade dein eigenstes Gebiet ist. Manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und dich quer über sie hin ausgestreckt vor. Es ist mir dann, als kämen für mein Leben nur die Gegenden in Betracht, die du entweder nicht bedeckst oder die nicht in deiner Reichweite liegen. Und das sind entsprechend der Vorstellung, die ich von deiner Größe habe, nicht viele und nicht sehr trostreiche Gegenden, und besonders die Ehe ist nicht darunter. Schon dieser Vergleich beweist, dass ich keineswegs sagen will, du hättest mich durch dein Beispiel aus der Ehe so etwa wie aus dem Geschäft verjagt. Im Gegenteil, trotz aller fernen Ähnlichkeit. Ich hatte in eurer Ehe eine in vielem mustergültige Ehe vor mir. Mustergültig in Treue gegenseitiger Hilfe, Kinderzahl. Und selbst als dann die Kinder groß wurden und immer mehr den Frieden störten, blieb die Ehe als solche davon unberührt. Gerade an diesem Beispiel bildete sich vielleicht auch mein hoher Begriff von der Ehe, dass das Verlangen nach der Ehe ohnmächtig war, hatte aber eben andere Gründe. Sie lagen in deinem Verhältnis zu den Kindern, von dem ja der ganze Brief hier handelt. Es gibt eine Meinung, nach der die Angst vor der Ehe manchmal davon herrührt, dass man fürchtet, die Kinder würden einem später das heimzahlen, was man selbst an den eigenen Eltern gesündigt hat. Das hat, glaube ich, in meinem Fall keine sehr große Bedeutung, denn mein Schuldbewusstsein stammt ja eigentlich von dir und ist auch zu sehr von seiner Einzigartigkeit durchdrungen. Ja, dieses Gefühl der Einzigartigkeit gehört zu seinem quälenden Wesen. Eine Wiederholung ist unausdenkbar. Immerhin muss ich sagen, dass mir ein solcher stummer, dumpfer, trockener, verfallener Sohn unerträglich wäre. Ich würde wohl, wenn keine andere Möglichkeit wäre, vor ihm fliehen, auswandern, wie du es erst wegen meiner Heirat machen wolltest. Also, mit beeinflusst, mag ich bei meiner Heiratsunfähigkeit auch davon sein. Viel wichtiger aber ist dabei die Angst um mich. Das ist so zu verstehen. Ich habe schon angedeutet, dass ich im Schreiben und in dem, was damit zusammenhängt, kleine Selbstständigkeitsversuche, Fluchtversuche mit allerkleinstem Erfolg gemacht. Sie werden kaum weiterführen. Vieles bestätigte mir das. Trotzdem ist es meine Pflicht, oder vielmehr es besteht mein Leben darin, über ihnen zu wachen. Keine Gefahr, die ich abwehren kann, ja, keine Möglichkeit einer solchen Gefahr an sie herankommen zu lassen. Die Ehe ist die Möglichkeit einer solchen Gefahr, allerdings auch die Möglichkeit der größten Förderung. Mir aber genügt, dass es die Möglichkeit einer Gefahr ist. Was würde ich dann anfangen, wenn es doch eine Gefahr wäre? Wie könnte ich in der Ehe weiterleben, in dem vielleicht unbeweisbaren, aber jedenfalls unwiderleglichen Gefühl dieser Gefahr? Demgegenüber kann ich zwar schwanken, aber der schließliche Ausgang ist gewiss. Ich muss verzichten. Der Vergleich von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dach passt hier nur sehr entfernt. In der Hand habe ich nichts. Auf dem Dach ist alles, und doch muss ich, so entscheiden es die Kampfverhältnisse und die Lebensnot, das Nichts wählen. Ähnlich habe ich ja auch bei der Berufswahl wählen müssen. Das wichtigste Ehehindernis aber ist die schon unausrottbare Überzeugung, dass zur Familienerhaltung und gar zu ihrer Führung alles das notwendig gehört, was ich an dir erkannt habe. Und zwar alles zusammen. Gutes und Schlechtes, so wie es organisch in dir vereinigt ist, also Stärke und Versöhnung des anderen, Gesundheit und eine gewisse Maßlosigkeit, Redebegabung und Unzulänglichkeit, Selbstvertrauen und Unzufriedenheit mit jedem anderen, Weltüberlegenheit und Tyrannei, Menschenkenntnis und Misstrauen gegenüber den meisten, dann auch Vorzüge ohne jeden Nachteil wie Fleiß, Ausdauer, Geistesgegenwart und Unerschrockenheit. Von alledem habe ich vergleichsweise fast nichts oder nur sehr wenig, und damit wollte ich zu heiraten wagen. Während ich doch sah, dass selbst du in der Ehe schwer zu kämpfen hattest und gegenüber den Kindern sogar versagtest. Diese Frage stellte ich mir natürlich nicht ausdrücklich und beantworte sie nicht ausdrücklich. Sonst hätte sich ja das gewöhnliche Denken der Sache bemächtigt und mir andere Männer gezeigt, welche anders sind als du. Um in der Nähe einen von dir sehr verschiedenen zu nennen, Onkel Richard. Und doch geheiratet haben und wenigstens darunter nicht zusammengebrochen sind, was schon sehr viel ist und mir reichlich genügt hätte. Aber diese Frage stellte ich eben nicht, sondern erlebte sie von Kindheit an. Ich prüfte mich ja nicht erst gegenüber der Ehe, sondern gegenüber jeder Kleinigkeit. Gegenüber jeder Kleinigkeit überzeugtest du mich durch dein Beispiel und durch deine Erziehung, so wie ich es zu beschreiben versucht habe, von meiner Unfähigkeit. Und was bei jeder Kleinigkeit stimmte und dir recht gab, musste natürlich ungeheuerlich stimmen vor dem Größten, also vor der Ehe. Bis zu den Heiratsversuchen bin ich aufgewachsen, etwa wie ein Geschäftsmann, der zwar mit Sorgen und schlimmen Ahnungen, aber ohne genaue Buchführung in den Tag hineinlebt. Er hat ein paar kleine Gewinne, die er infolge ihrer Seltenheit in seiner Vorstellung immerfort hätschelt und übertreibt. Und sonst nur tägliche Verluste. Alles wird eingetragen, aber niemals bilanziert. Jetzt kommt der Zwang zur Bilanz, das heißt der Heiratsversuch. Und es ist bei den großen Summen, mit denen hier zu rechnen ist, so, als ob niemals auch nur der kleinste Gewinn gewesen wäre. Alles eine einzige große Schuld. Und jetzt heirate, ohne wahnsinnig zu werden. So endet mein bisheriges Leben mit dir. Und solche Aussichten trägt es in sich für die Zukunft. Du könntest, wenn du meine Begründung der Furcht, die ich vor dir habe, überblickst, antworten: Du behauptest, ich mache es mir leicht, wenn ich mein Verhältnis zu dir einfach durch dein Verschulden erkläre. Ich aber glaube, dass du trotz äußerlicher Anstrengung es dir zumindest nicht schwerer, aber viel erträglicher machst. Zuerst lehnst auch du jede Schuld und Verantwortung von dir ab. Darin ist also unser Verfahren das gleiche, während ich dann aber so offen, wie ich es auch meine, die alleinige Schuld dir zuschreibe, willst du gleichzeitig übergescheit und überzärtlich sein und auch mich von jeder Schuld freisprechen. Natürlich gelingt dir das Letztere nur scheinbar, mehr willst du ja auch nicht. Und es ergibt sich zwischen den Zeilen trotz aller Redensarten von Wesen und Natur und Gesetz und Hilflosigkeit, dass eigentlich ich der Angreifer gewesen bin, während alles, was du getrieben hast, nur Selbstwehr war. Jetzt hättest du also schon durch deine Unaufrichtigkeit genug erreicht, denn du hast ja dreierlei bewiesen. Erstens, dass du unschuldig bist, zweitens, dass ich schuldig bin und drittens, dass du aus lauter Großartigkeit bereit bist, nicht nur mir zu verzeihen, sondern, was mehr oder weniger ist, auch noch zu beweisen und es selbst glauben zu wollen, dass ich, allerdings entgegen der Wahrheit, auch unschuldig bin. Das könnte dir jetzt schon genügen, aber es genügt dir noch nicht. Du hast es dir nämlich in den Kopf gesetzt, ganz und gar von mir leben zu wollen. Ich gebe zu, dass wir miteinander kämpfen, aber es gibt zweierlei Kampf. Den ritterlichen Kampf, wo sich die Kräfte selbstständiger Gegner messen, jeder bleibt für sich, verliert für sich, siegt für sich. Und den Kampf des Ungeziefers, welches nicht nur sticht, sondern auch gleich zu seiner Lebenserhaltung das Blut aussaugt. Das ist ja der eigentliche Berufssoldat. Und das bist du. Lebensuntüchtig bist du. Um es dir aber darin bequem, sorgenlos und ohne Selbstvorwürfe einrichten zu können, beweist du, dass ich alle deine Lebenstüchtigkeit dir genommen und meine Taschen und in meine Taschen gesteckt habe. Was kümmert es dich jetzt, wenn du lebensuntüchtig bist? Ich habe ja die Verantwortung. Du aber streckst dich ruhig aus und lässt dich körperlich und geistig von mir durchs Leben schleifen. Ein Beispiel, als du letzthin heiraten wolltest du, das gibst du ja an diesem Brief zu, gleichzeitig nicht heiraten. Wolltest aber, um dich nicht anstrengen zu müssen, dass ich dir zum Nichtheiraten verhelfe, indem ich wegen der Schande, die die Verbindung meinem Namen machen würde, dir diese Heirat verbiete. Das fiel mir nun aber gar nicht ein. Erstens wollte ich dir hier, wie auch sonst nie, in deinem Glück hinderlich sein. Und zweitens will ich niemals einen derartigen Vorwurf von meinem Kind zu hören bekommen. Hat mir aber die Selbstüberwindung, mit der ich dir die Heirat freistellte, etwas geholfen? Nicht das Geringste. Meine Abneigung gegen die Heirat hätte sie auch nicht verhindert. Im Gegenteil, es wäre an sich noch ein Anreiz mehr für dich gewesen, das Mädchen zu heiraten. Denn der Fluchtversuch, wie du dich ausdrückst, wäre ja dadurch vollkommen geworden. Und meine Erlaubnis zur Heirat hat deine Vorwürfe nicht verhindert. Denn du beweist ja, dass ich auf jeden Fall an deinem Nicht-Heiraten schuld bin. Im Grunde aber hast du hier und in allem anderen für mich nichts anderes bewiesen, als dass alle meine Vorwürfe berechtigt waren und dass unter ihnen noch ein besonders berechtigter Vorwurf gefehlt hat, nämlich der Vorwurf der Unaufrichtigkeit, der Liebedienerei, des Schmarotzertums. Wenn ich nicht sehr irre, schmarotzest du an mir auch noch in diesem Brief als solchem. Darauf antworte ich, dass zunächst dieser ganze Einwurf, der sich zum Teil auch gegen dich kehren lässt, nicht von dir stammt, sondern eben von mir. So groß ist ja nicht einmal dein Misstrauen gegen andere, wie mein Selbstmisstrauen, zu dem du mich erzogen hast. Eine gewisse Berechtigung des Einwurfes, der ja auch noch an sich zur Charakterisierung unseres Verhältnisses Neues beiträgt, leugne ich nicht. So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinander passen, wie die Beweise in meinem Brief. Das Leben ist mehr als ein Geduldsspiel. Aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, einer Korrektur, die ich im Einzelnen weder ausführen kann noch will, ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit so sehr Angenähertes erreicht, dass es uns beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen kann. Franz. Sie hörten Franz Kafka, Brief an den Vater. Gelesen in 7 Teilen als Live-Lesung von Clemens Weichert und für die Hörfassung. Bis zum nächsten Mal.